Oh, jetzt muss ich hier noch einschalten. Da ist jetzt was Grünes an. Ist noch was zu hören, das ist gut. Ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Ja, die Rückkopplung, das ist immer schwierig. Ich habe gestern Abend dem Markus noch kurz ein Zettelchen, ein paar Textstellen zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob du den abgeholt hast. Sonst kann ich dir einen Zweizettel geben mit den Textstellen. Hast du, das ist gut. Genau. Ja, der Andreas bat mich, ob ich hier nicht predigen könnte. Ich habe gesagt, ja, kann ich tun. Und heute früh haben wir es irgendwie nicht fertiggebracht, dass wir hier zusammen beten. Das ist nämlich immer ganz gut, wenn die, die in der Technik sitzen, mit denen die Lobpreis machen, zusammen beten und dem der predigt. Das haben wir nicht gemacht, aber es ist die ganze Gemeinde dabei, das ist noch viel besser. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier zusammen sind, um ja, dein Wort zu bewegen, um dir nachzufolgen, das, was du uns vorgemacht hast, dass wir das anwenden und aus allem, was wir hören und erleben, dass wir daraus lernen für das, was kommt, was du geplant hast. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich habe es gestern kurz im Männerfrühstück schon angedeutet, es geht um die Glaubenshelden. Das ist das Hebräer Kapitel 11. Das fängt erstens damit an, wie der Glaube denn eigentlich definiert ist. Es gibt ja immer so einen Spruch, Glauben ist nicht Wissen. Da kriegt man so um die Ohren geknallt, ja. Glauben ist nicht Wissen. Diese Definition ist falsch. Das heißt nämlich, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist gleich der Einstieg vom 11. Kapitel. Also was ist nun der Glaube? Ich habe das jetzt in einer anderen Übersetzung rausgeholt, das ist die Neue Leben, weiß nicht, wer die hat, der kann da drin auch nachlesen, das steht da ganz ähnlich drin, ich habe die Elberfelder genommen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist die Definition für Glauben. Ich hoffe etwas, dass es eintritt und ich weiß, dass es Dinge gibt, die ich nicht sehe. Und aus dem heraus ist ja auch die Welt entstanden. Gott hat gesprochen, das haben wir heute gehört, und es wurde. Und das ist eben sozusagen der Glaube Gottes hat es in die Welt gesetzt, uns in die Welt gesetzt. Das Sichtbare, was wir sehen, hat irgendwo einen Hintergrund in dem Unsichtbaren. Das steht nämlich auch hier drin im Hebräerbrief, im Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Komplizierter Satz, machen wir es mit der Neues Leben. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Kann man leichter verstehen. Jo, und dann geht es hier eben so durch, dass man eben auch glauben muss, um Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, das ist der Vers 6, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, und dann werden die ganzen Helden aufgezählt. Ich habe die mal zusammengeschrieben hier auf dem Zettel. Das sind Abel, Henoch, Noah, Abraham, in Klammern mit Sarah, Isaak, Jakob, Josef, die Eltern von Moses, nämlich der Amram und die Jochebed, der Mose selbst, das Volk Israel beim Zug durch das Rote Meer, das sind die Glaubenshelden, die Prostituierte Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Und dann sagt der Schreiber vom Hebräerbrief und so viele mehr, ich kann die eigentlich gar nicht alle aufzählen. Aber das sind die, er aufgezählt hat. Und ich dachte mir, okay, dann schaust du mal, was die so gemacht haben. Vom Abel wissen wir, dass er ein Schafhirte war und dass er vor seinem Bruder erschlagen wurde. Aber er war gerecht vor Gott und sein Opfer war angenehm. Das wissen wir, wenn wir im ersten Buch Mose aufschlagen und nachlesen. Von dem Henoch wissen wir, dass er mit Gott unterwegs war und dass Gott so begeistert von ihm war und gesagt hat, dich nehme ich gleich mit, hat ihn zu sich geholt, er ist entrückt worden. Vom Noah wissen wir, dass er die Arche gebaut hat, auf Gottes Wort hin. Vom Abraham wissen wir, dass er den Isaak, nachdem er einen Bund mit Gott schon geschlossen hatte, den Isaak dann nachher opfern sollte und auch bereit war, das zu tun, seinen Sohn herzugeben. Vom Isaak wissen wir, dass er in den Fußstapfen seines Vaters Abraham gewandelt ist und dass er auch einer war, der versucht hat, mit Diplomatie und nicht mit Gewalt vorzugehen, als ihm die Brunnen zugeschüttet wurden. Er sagt, okay, wenn ihr die Brunnen hier beansprucht, ich kann ja noch weiterziehen, ich werde noch Wasser finden. Und so gibt es dann eben den Bericht, das ist dann in 1. Mose 26, dass er da immer weiter gegangen ist und einen Brunnen gefunden hat, letztendlich da, wo die anderen nicht mehr hingegangen sind. Ja, vom Jakob wissen wir, dass er dann nachher der wurde, der mit Gott gerungen hat und Israel als Beinamen bekommen hat. Der Josef, der genannt wird, da wissen wir, dass er der zweite Mann im Staat wurde, in Ägypten, und die ganze Nation gerettet hat. Einmal die ägyptische und auch die Völker ringsherum und seine eigene Familie. Von den Eltern von Mose wissen wir, dass sie ihn, Mose, in diesen Schilfkorb gesetzt haben und er dadurch gerettet wurde, weil die Pharao-Tochter ihn gefunden hat, den Mose. Vom Mose wissen wir, dass er das Volk geführt hat aus der Sklaverei, die Plagen angekündigt hat. Von dem Volk Israel wissen wir, dass es durch die geflohen ist vor den Ägyptern und durchs Rote Meer gegangen ist, das können wir nachlesen. Von der Rahab wissen wir, dass sie die Spione, die das Land erkundet haben, aufgenommen hat und vor den Verfolgern geschützt hat. Vom Gideon wissen wir, dass er das Volk vor den Midianitern gerettet hat. Und dem Barak, der hier genannt wird, da wissen wir, dass der eben gegen die kanaanitischen Könige gekämpft hat. Der Jephtha, der war ein großer Krieger, der hat es auch erst mit Diplomatie versucht. Gegen die Ammoniter ist dann aber doch in die militärische Auseinandersetzung, musste er gehen und war siegreich. Der Simson hat gegen die Philister erfolgreich gekämpft, einmal sogar mit einem Eselskinnbacken, hat er 1000 Leute erschlagen. Vom David wissen wir, dass er gegen Goliath gekämpft hat und dass er das Volk Israel geeint hat unter einem Königtum. Von dem Samuel, der hier auch noch genannt wird, wissen wir, dass er der Prophet Samuel und eigentlich der letzte Richter in Israel war und gewarnt hat, dass ein König eingesetzt wird, wo auch Gott König sein soll. Ja, und von den Propheten wissen wir eben, dass sie immer wieder die Gerichtsankündigung gebracht haben, gesagt haben, Leute, so geht's hier nicht, ihr müsst anders umgehen. Das ist die eine Seite. Ihr habt vielleicht schon was gemerkt. Von dem Abel wissen wir, dass er gut unterwegs war und er ist von seinem Bruder erschlagen worden. Da wissen wir nicht, ob der was Schlechtes gemacht hat. Der Henoch, der war so gut, der ist entrückt worden. Von dem Noah wissen wir, dass der sich die Hucke voll gesoffen hat und besoffen da lag. Das war also irgendwie so eine negative Seite an dem. Der Abraham, der willig war, den Isaak zu opfern, der ist vorne weggeprescht und wollte Gott ein Stück voraus sein und jetzt gibt es den Ishmael und den Konflikt von Israel und den Arabern bis heute. Dann hat er seine Frau verleugnet, der Abraham, einmal beim Pharao, einmal bei dem Abimelech. Und das ist auch so eine negative Seite an dem Abraham. Der war also nicht so wirklich so geradeaus, sondern so ein bisschen um die Ecke. Und sein Sohn Isaak war nicht viel besser, der hat seine Frau genauso verraten. Auch wieder bei entweder demselben Abimelech oder einem anderen Abimelech, weil es nämlich so ein Beiname war von den Philistern. Und hat gesagt, nee, das ist meine Frau, das ist meine Schwester. Und jedes Mal gab es richtig Ärger. Beim Pharao sind die Leute krank geworden. Der Abimelech, der hat einen Traum gehabt, wenn du diese Frau anrührst, dann geht es dir schlecht. Und jedes Mal sind die dann hin und sagen, mal, habt ihr eine Meise zum Abraham, zum Isaak? Wie kannst du das machen? Da hätte er richtig schlimm ausgehen können hier für uns. Hier sind Schafe, hier sind Eseln, mach, dass du weiterkommst, verschwind hier, ich will dich jetzt hier nicht haben, ich mache mit dir einen Bund, damit euch ja nichts Böses passiert. Also selbst diese Schwäche ist nachher in Stärke umgewandelt worden. Interessant. Der Jakob, von dem wissen wir auch, dass der seinen Bruder betrogen hat. Erstgeburtsrecht, den Segen geklaut. Und als der Jakob den Segen stiehlt, sagt er zu seinem Vater, und dein Gott segne mich. Also er war eigentlich gar nicht so richtig gläubig. Aber den Segen wollte er haben, weil er wusste, dass wenn der Papa mich segnet und der Opa, der war ja auch schon mit Gott unterwegs, das kann ja eigentlich nur gut werden. Allerdings, der Jakob hat eine Begegnung, als er dann fliehen musste vor seinem Bruder, legt sich irgendwo hin, findet einen Stein, legt seinen Kopf drauf, schläft und im Traum sieht er dann, dass in diesem Ort die Engel auf und ab marschieren und die Gegenwart Gottes da ist. Er nennt diesen Ort Bethel, das ist das Haus Gottes, und da sagt er dann, und du sollst mein Gott sein, wenn ich hier gut aus der Sache rauskomme. Also schon eine Annäherung. Du sollst mein Gott sein, wenn das hier alles gut ausgeht. Ja, der Jakob ist der betrogene Betrüger, wissen wir auch. Als er dann nüchtern war, hat er festgestellt, dass es nicht die Rahel bei ihm im Bett lag, sondern die Lea. Dann weitere 7 Jahre noch arbeiten für die Rahel. Und dann war der Deal mit seinem Schwiegervater, also die weißen Schäfchen, die sind deine und die gefleckten sind meine. Jakob gefleckt, Laban weiß. Gut. Irgendwie hat er es geschafft, dass seine Schäfchen viel mehr und viel gesünder waren, zwar mit Punkten, aber macht er auch einen netten Teppich so, nicht? Also so einen gefleckten Schaffell. Die waren viel stärker, die waren mehr. Er war richtig reich geworden und musste dann auch mal wieder fliehen. Und bei der Flucht, das ist dann in 1. Mose 32, da begegnet er am Jabbok dem Herrn, dem Engel des Herrn. Und wenn man das so liest, dann könnte man sagen, okay, das war dann Jesus, als er noch nicht Mensch war, aber eben mit dem Jakob gerungen hat. Hat ihm die Hüfte dabei ausgerenkt bei diesem Ringkampf. Und segnet ihn dann. Der Jakob, der lässt nicht locker, ich will, dass du mich segnest, also nochmal ein Segen, erstmal von seinem Vater geklaut, aber jetzt legitim. Und du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, weil du gegen Menschen und gegen Gott gekämpft hast und siegreich warst. So, der ist der Stammvater von diesem Volk Israel. Ein Betrüger, ein Halodri, der Gesegnete. Josef war blauäugig und hat von seinen Träumen erzählt. Daraufhin haben seine Brüder ihn verschleppt, haben ihn verkauft. Aber alles musste ihm nachher zum Besten dienen, weil er immer treu war. Er hat also letztendlich vielleicht von dem, was die am Lagerfeuer so erzählt haben, deswegen das Lagerfeuer ist ganz wichtig offensichtlich, wenn die Jungs so zusammenkommen, dass er, der Josef, gehört hat von seinem Vater, von seinem Opa, von seinem Uropa, was da alles so passiert ist, und er ist an Gott dran geblieben. Also er war der, der den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs schon nachgefolgt ist. Bei den anderen war immer so, Abraham, klar, Bund, Isaak ist dem nachgefolgt und Jakob, dein Gott, und wenn das und das alles passiert, sollst du mein Gott sein, dann kämpft er mit ihm und ist eigentlich nachher der, der weiß, das ist der wahre Gott und dem allein will ich nachfolgen. Ja, alleine diese Lebensgeschichten sind eigentlich eine Ermutigung für mich, was alles schon so schief gegangen ist, da kann jeder in den Spiegel gucken und sagen, okay, die Sachen waren nicht richtig, das hast du falsch gemacht und da ging es daneben und hier hast du versagt und. Und das alleine schon ist für mich Ermutigung zu sagen, schau dir die Typen da an. So, das hat mal unser Salzburger Pastor, der war aus Südafrika, gesagt, Jacob was a crook. Also der Jakob war ein Verbrecher. Eigentlich. Aber er ist gesegnet worden und er ist eben der Stammvater von dem Volk Israel geworden. Immer durch dieses Umkehren. Ja, wenn wir die anderen Glaubenshelden anschauen, von Moses Eltern, wissen wir, dass sie wirklich gesagt haben, also Verzweiflung, die Kinder werden getötet, wir setzen den Knaben da ein, wir schicken die Miriam hinterher, sie wird vielleicht so 5 Jahre alt gewesen sein, und die Pharao-Tochter hat dieses Körbchen aus dem Wasser gezogen, hat sich das Babys angenommen und die Miriam sagt, ja, brauchst du eine Amme für dieses Kind? Ja, brauche ich. Gut, haben wir. Und Mose war gerettet, der nachher das ganze Volk rettet. Der hat es dann aus eigener Kraft versucht, hat den Ägypter erschlagen, musste dann auch fliehen, einer von vielen, die geflohen sind. Und am Ende, er war dann schon 80 Jahre alt. Wenn man die Zeiten zusammenzählt, er war 80 Jahre alt, als er das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Und 40 Jahre lang war er 120 Jahre alt und eigentlich immer noch ganz gut beisammen. Das heißt, wenn ich hier so in die Reihen schaue, das sind ja eigentlich alles Backfische. Ja? Also darf sich richtig jung fühlen. Und wenn mit 80 die Berufung erst kommt, ja, meine Güte, Mose war auch 80. Da können ja noch 40 Jahre kommen, oder? Ja, der hat es aus eigener Kraft versucht und dann kommt er vom Berg runter, sieht da das goldene Kalb und wie die alle tanzen und zerhaut die Steintafeln. Also er war dann auch zornig, hätte er aber nicht tun sollen. Gut, er handelt dann mit Gott und sagt, er kann es da nicht, hat Volk jetzt hier aus Ägypten rausführen und dann nachher vernichten, bloß weil die so eine Pappnasen sind. Gut. Der Handel musste sein, damit Gott wusste, der Mose will wirklich, dass mein Name verherrlicht wird. Das Volk Israel, wie gesagt, ist ja durchs Meer gezogen, die sind ja im Glauben da durch, das muss man sich mal auch vorstellen, da wird immer gesagt, naja, das war jetzt da irgendwie so ein Seitendings und Schilfmeer und da konnte man ja eigentlich zu Fuß durch, das ist dann komisch, dass die Ägypter mit ihren Wagen drin ersoffen sind, ja, wenn man durchlaufen kann. Also muss doch schon ein bisschen tiefer gewesen sein. Und das Rote Meer ist wohl an der Stelle auch tief genug, als dass man da eine ganze Armee verschwinden lassen kann. Wir sind irgendwie in den Götzendienst gekommen, das zieht sich immer so durch. Von der Rahab wissen wir auch, dass sie die Spione gerettet hat und gerettet wurde und nachher werden wir weiterlesen, dass sie eine Vorfahrin von Jesus ist. Genauso wie von den anderen komischen Leuten, die Gott auf ihre Art nachgefolgt sind, aber irgendwo doch immer die Kurve bekommen haben. Also Abraham, Isaak, Jakob, die sind alle in der Vorfahrenreihe drin. Auch der Juda, der komische Sachen gemacht hat, der ist da gar nicht erwähnt. Bei Gideon erscheint der Engel des Herrn und sagt, du furchtloser Held, in dem Moment, wo sich der Gideon zum Dreschen irgendwo in der Kälte versteckt und gar nicht zu sehen ist. Kälte haben wir im Kindergottesdienst mal gemacht, da war eigentlich so eine Mulde, wo der Wein reinkam und zerstampft wurde. Also so irgendwie, weiß ich wie groß, jedenfalls, dass man den Wein da reinlegen konnte, die Kälte. Und hat Getreide gedroschen. Das ist denkbar unbequem, du kannst dich da drin nicht bewegen in dieser Kälte, die ist ja ziemlich klein, dann ist der Boden auch noch rund. Aber er hat es deswegen gemacht, weil die Midianiter immer wieder die Ernte geklaut haben und auf der Tenne wäre er zu sehen gewesen. Also er war furchtsam, dass er entdeckt wird und dann erscheint der Engel des Herrn und sagt, du furchtloser Held. Von dem Vlies wissen wir auch, dann legt das Schaffell hin und sagt, also nur das Schaffell soll nass sein, ringsherum alles trocken und dann, also ich will ganz sicher sein, kannst du ganz noch umgekehrt machen, ringsherum ist alles nass und das Schaffell trocken, ja, machen wir. Er sollte ja diesen Auftrag erfüllen. Hat er dann auch gemacht, mit 300 Mann ein ganzes Heer in die Flucht geschlagen. Und dieser furchtsame Mensch, der sich nichts getraut hat, wird der große Held. Es gibt noch eine andere negative Seite, die lassen wir jetzt mal hier weg. Also, jetzt habe ich vielleicht keine dolle Ausbildung und kann nicht so gut reden, aber die Berufung, wenn die da ist, dann bist du der furchtlose Held. Das ist, was mir bei dem Gideon Mut macht. Der fürchtet sich, der versteckt sich, aber er folgt dem Ruf, den er dann hat. Der Barak, das ist so eine, eigentlich eine traurige Gestalt. Der war zu der Zeit, als Deborah Richterin war in Israel, beauftragt, die kanaanäischen, jedenfalls die Könige da zu bekämpfen. Und die Deborah zitiert ihn zu sich und sagt, hat Gott nicht zu dir gesagt, dass du gegen die Könige kämpfen sollst? Hat Gott nicht gesagt, dass du das so und so machen sollst? Ja, hat er. Ja, dann mach mal. Ja, aber ich gehe nur, wenn du gehst. Zur Deborah. Sag, ja, okay, ich komme mit, mache ich. Aber der Sieg wird dir nicht zugerechnet, sondern eine Frau wird den Sieg davon tragen. Das ist dann die Jael, die dem Feldherrn Sisera, hieß der, auf der Flucht ins Zelt eingeladen hat. Komm, ruh dich aus. Ja, ich brauche bloß einen Schluck Wasser. Ach, hier hast du Milch und ein bisschen Sahne. Also Vorsicht, wenn dir eine Frau Milch anbietet, weil das ging dann nachher für den Sisera nicht gut aus. Die hat ihn, als er dann eingeschlafen ist, fluchtmüde eingeschlafen, den Pflock durch den Schädel gerammt, am Boden festgenagelt, tot. Der Sieg wurde von einer Frau errungen, weil der Barak zögerlich war. Aber letztendlich, die machen nachher diesen Lobgesang. Der Markus hat davon mal eine Predigt gehalten, den Lobgesang von Barak und Deborah, wie die Könige da geschlagen wurden. Vom Jephtha haben wir auch mal was gehört. Der war ein großer Krieger. Erst hat er versucht, diplomatisch vorzugehen, aber mit seinem etwas unglücklichen Ausspruch, seinem Schwur, das, was als erstes zur Tür rauskommt, das will ich opfern. Das war seine Tochter. Das war die tragische Seite an dem Jephtha. Der Simson, der hier als Held des Glaubens genannt wird, das ist auch so eine traurige Gestalt eigentlich, der schwach wurde bei der Delila und sein Geheimnis preisgegeben hat. Er hat eigentlich sich selber verraten, aber letztendlich, als er wieder Kraft gewonnen hat, ist er selber in den Tod gegangen und hat die Philister mit sich gerissen, als er diesen Palast da eingerissen hat. David hat Ehebruch begangen mit der Bathsheba. Und nur durch seine Buße, durch seine Umkehr, ist er immer noch der gewesen, der Mann nach Gottes Herzen, worauf alle Könige immer sozusagen referenziert werden. Also David ist das Muster für den König. Wenn die Könige von Israel von dem Weg abgewichen sind, dann hieß es, sie folgten nicht in dem ihres Vaters David. Und das ist der Schlüssel. Wenn was schief geht, wenn ich was falsch mache, passiert jeden Tag, ich kann mich jeden Morgen neu als Esel qualifizieren, aber ich habe die Chance, Buße zu tun. Wir haben hier diese Einleitung gehabt mit dem, was würde Jesus tun? Und nicht, was würde Jesus durchgehen lassen. Diese Buße, das steckt da dahinter. Und das hat der David vorgelebt. Ja, der Samuel warnt noch davor, dass da ein König eingesetzt werden soll. Seine Söhne hat er nicht im Griff gehabt. Genauso wenig wie der Eli seine Söhne nicht im Griff hatte, die ja unmögliche Sachen gemacht haben. Samuel war ja der geistige Zögling vom Eli und hatte das Gericht über das Haus Eli ja gebracht als Kind. Da war er vielleicht so 8 Jahre alt. So, und genauso der Aaron hat seine Söhne nicht zurückhalten können, nämlich den Nadab und den Abihu, die hatten eine Idee, wie sie jetzt vielleicht doch irgendwie mal was räuchern sollten, und der Vater hat es durchgehen lassen. Die Anweisungen waren ganz klar, was zu tun ist. Die machen es doch anders und dann fällt Feuer vom Himmel und die beiden sind tot. Genauso ist das Volk Israel untätig gewesen, als das Land eingenommen werden sollte. Das ist im Buch der Richter beschrieben, im Kapitel 2. Da kommt der Engel des Herrn und sagt, ich habe gesagt, ihr sollt die hier alle vertreiben. Das habt ihr nicht gemacht. So, und jetzt ist Schluss. Jetzt müsst ihr mit denen leben. Dann gibt es noch den König Joas, das habe ich noch rausgesucht. Der ist beim Propheten Elisa, der liegt schon im Sterben. Und der sagt dann, oh ja, mein Vater, was soll man denn tun? Und wir müssen ja gegen die anderen noch kämpfen. Und ja, nimm deinen Bogen, schieß einen Pfeil aus dem Fenster. Und das soll eben das Zeichen sein, dass du die Feinde schlagen wirst. Also einen weiten Raum wieder einnehmen. Nimm die Pfeile und schlag auf den Boden. Er nimmt die Pfeile, bum, 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 fertig. Dann sagt der Elisa, ja, war das alles? Hättest du noch mehr auf den Boden geschlagen, du hättest die vollkommen geschlagen. Jetzt wirst du nur dreimal schlagen. Vielleicht wollte er sich nicht lächerlich machen. Der König steht da nicht drin. Aber dieses dreimal war halt nur dreimal der Sieg über die Feinde. Ja, mache ich mich lächerlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ihr habt den Eindruck, dies oder das jemandem zu sagen und erwartest dann, ja, ich will ein Wort vom Herrn bringen und so eine prophetische Rede, und tatsächlich sollst du bloß hingehen und sagen, 150 Euro, das ist alles. Da kommst du dir dann so blöd vor und sagst lieber nichts. Dem anderen hätte es geholfen. Weil es nämlich genau die Summe ist, wo er am Rätseln ist, was er vielleicht in die Gemeinde geben soll. Könnte ja sein. Also Untätigkeit zieht sich durch. So eigene Ideen ziehen sich durch. Und wo kommt das alles her? Naja, das ist auch beschrieben ganz am Anfang. 1. Mose 3. Als die Schlange kommt. Hat Gott wirklich gesagt, fragte er die Frau, dass ihr keine Früchte von dem Baum des Gartens essen dürft? Und ich sage, selbstverständlich dürfen wir die essen, entgegnete die Frau. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt. Und jetzt genau hinhören. Esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Hat es gestimmt? Da ist was dazu gedichtet worden, mit dem, ihr sollt sie nicht mal anfassen. Also die Früchte durften sie angucken, anfassen, aber nicht essen. Von dem Baum der Erkenntnis. Anfassen war noch okay. Aber die Frau hat da schon gesagt, berührt sie nicht einmal. So, dann isst sie die Frucht und gibt ihrem Mann. Das heißt also, der hat die ganze Zeit daneben gestanden. Wird wohl so gewesen sein. Er steht daneben und tut nichts. Er greift nicht ein, als sie sagt, und berührt sie nicht einmal. Also halt, stopp, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, nicht essen. Da tut er nichts. Als sie die Frucht isst, tut er nichts. Und das ist das Erbteil Adams. Da haben wir Männer dran zu kämpfen. Bis heute. Untätigkeit, da wo wir Aktionen unternehmen sollen, oder unsere Glaubenshelden Aktion unternehmen, wo eigentlich Abwarten gefragt ist. Das ist ein Erbteil, was wir mit uns rumtragen, aber wir können Buße tun. Und wir haben Jesus, der das alles überwunden hat. Und das ist die Hoffnung, die wir heute haben. Und damit schließt der Schreiber vom Hebräerbrief, dass eben diese vielen unterwegs waren, jetzt habe ich das selber verblättert. Na, guck, na, doch hier, da ist noch was. Er schreibt dann auch davon, dass eben manche auch gefoltert worden, ins Gefängnis geworfen und. Manche sind dann auch wiedergekommen, andere eben nicht, weil sie es vorgezogen haben, Gott nachzufolgen, statt ihn zu verleugnen. Und er schließt hier, der Hebräerbriefschreiber, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen, deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Das heißt also, alle die, die vorher im Glauben unterwegs waren, egal ob sie Betrüger waren, egal was passiert ist, sie haben ihre Lehren gezogen, sie sind umgekehrt und das war das Entscheidende. Und wir haben die Möglichkeit, jeden Tag umzukehren, immer wieder zu sagen, okay, das war jetzt heute nicht richtig, Herr, kannst du mir dabei helfen, dass ich jetzt diese vielleicht schlechte Angewohnheit überwinde, dass ich diese Trägheit überwinde, dass ich sehenden Auges durch die Küche gehe und wenn meine Frau sagt, ja, der Müll, der riecht heute wieder so, ich sage, ja echt, ich rieche aber nichts. Also Tipp für die Frauen, bring bitte den Müll weg, das ist eine klare Anweisung, die versteht auch ein Mann. Ja, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und zu sagen, ja, okay, ich soll jetzt 150 Euro dem sagen, völlig bescheuert, aber ich mach's. Oder aber zu sehen, Mensch, du guckst so traurig, sollen wir zusammen beten? Das zu überwinden, diese Kraft, die haben wir in Jesus. Und falls jemand sagt, Jesus, den habe ich noch gar nicht so richtig kennenlernen und möchte ihn kennenlernen, den möchte ich aufrufen, dass er einfach nachher nach vorne kommt und sagt, ja, den möchte ich kennenlernen, richtig kennenlernen, mit dem will ich unterwegs sein. Und die, die sagen, ich habe zwar mal irgendwie was von meiner Berufung gehört, so wie der Gideon, aber ich habe es verpennt, auch den möchte ich einladen, dass wir mit ihm beten und sagen, gut, was ist die Berufung? Wenn einer sagt, ich habe überhaupt keine Peilung, was meine Berufung ist, auch da können wir beten. Dann möchte ich zu einladen, weil jeder hat einen Auftrag, egal wie groß oder klein er aussieht. Manchmal sind es Dinge, die sind von außen gar nicht zu sehen, die passieren im Hintergrund. So wie die Heizung plötzlich wieder funktioniert. Hat jemand der Heizung die Hände aufgelegt? Ja, mit Sicherheit, weil er was runtergenommen hat, repariert. Das sind auch Dienste, die in der Gemeinde passieren. Und da einfach wieder aufmerksam zu sein, was alles passiert. In der Gemeinde, drumherum, dass wir wissen, es gibt diese unsichtbare Welt und Jesus ist über alles der Herr, wenn wir ihn nur Herr sein lassen. Amen.